Gertraud Sikora ist ein Phänomen. Sie hat nicht nur die schönsten Blumensträuße in Mauer gebunden, sondern auch die tollsten Events veranstaltet und sprudelte förmlich vor Kreativität, sodass nur ein kleines Nebenprodukt dieser Kreativität die Mauerzeitung war, die sie erfunden hat und die es jetzt schon seit 30 Jahren gibt. Und ihr Ruf ging dann weit über die Grenzen Mauers hinweg, sodass sie auch jahrelang bei den Salzburger Festspielen dekoriert hat. Also wirklich ein ganz, ganz besonderer Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Sikora, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Gerne, ich bin sehr gerne gekommen.
Wir kennen uns ja schon lang und Sie sind jetzt schon einige Jahre in Pension und trotzdem habe ich mir gedacht, für 30 Jahre Mauerzeitung bietet es sich an, Sie einzuladen, weil immerhin Sie sind ja die Gründerin der Zeitung. Und wie war das damals? Ja,
Gründerin ist ein bisschen übertrieben. Also ich hatte die Idee, ja. Wirklich, es ist damals diese Zeitung rausgekommen, von Ihnen dieser Blick, glaube ich, und da war eben meine Idee, wir könnten doch eine Maurerzeitung gründen. Ich hatte die Idee, Sie hatten die Arbeit. Das muss man mal ganz ehrlich sagen.
Ja, da hatte ich in den 30 Jahren aber doch ein bisschen die Wahrnehmung verwischt bei Ihnen, weil Sie haben ja die ganzen Inserate besorgt dafür, das muss man schon sagen.
Das ist aber relativ leicht gegangen. Ich habe das, weiß nicht, innerhalb eines Tages hatte ich die Finanzierung. Ich bin zu den Geschäftsleuten gegangen und die haben gesagt, ja, Sie machen mit, das ist eine super Idee. Und dann haben wir die erste Zeitung herausgebracht. Ich kann mich nur erinnern, wie wir mit Nagelschere gesessen sind und die Inserate ausgeschnitten haben. Und der Computer war noch nicht so weit. Sie konnten damals erst zwei Spalten drucken in ganz verschiedenen Schriften. Also die erste Zeitung war so eher ein Tohuwabohu, aber es hat sich dann haben wir dann drei Spalten drücken können, dann hat die Druckerei hat dann die Inserate einscannen können und es war eigentlich ein voller Erfolg und ich bin heute noch stolz auf uns.
Das stimmt und man hätte, wenn man sich die erste Zeitung anschaut, nicht gedacht, dass das 30 Jahre bestehen wird.
Ja, hat uns ja jeder gesagt, dass das wahrscheinlich nicht so lange bestehen wird und dass es ein Eintagsflieger ist.
Sie sind ja eine unglaublich kreative Geschäftsfrau immer gewesen. War das von Anfang an bei Ihnen so oder ist es erst später mit der Zeit gekommen, dass Sie so viel Kreativität gezeigt haben?
Nein, ich habe den Kreativgen bekommen. Ich habe das schon als Kind gemacht. Ich habe schon als Kind gebastelt und Sachen verkauft und den Stiegenaufgang abgesperrt und Puppen verkauft. Und irgendwie habe ich immer so einen wahnsinnigen Drang gehabt, Dinge auszuprobieren. Ohne Rücksicht, ob es mir gelingt, ob es mir nicht gelingt, ich habe das einfach machen müssen. Einige Sachen sind ja sehr gut gelungen, einige Sachen sind weniger gut gelungen, aber in Wirklichkeit war das so wirklich ein innerer Drang, dass ich das machen muss.
Und weil Sie sagen, Ihre Kindheit, Sie sind ja aufgewachsen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in einem Gasthaus, nicht?
Naja, ich bin aufgewachsen im 4. Bezirk und mein Großvater hatte damals schon im 10. Bezirk ein Gasthaus und da war ich schon... Ja, ganz klein waren wir schon im Gasthaus. Ich bin also ein richtiges Wirtshauskind. Und dann hat er da in Mauer unten, wo ich das Blumengeschäft dann gehabt habe, da war das letzte Gasthaus von ihm. Und das war schon damals die Kindheit, das war schon alles so geprägt, ein bisschen außergewöhnlich. Und dann haben wir eben dieses Gasthaus, dann hat mein Papa eine Fassbinderei draus gemacht. Und nach dieser Fassbinderei, das war auch so ein Gedanke wie die Zeitung, so, jetzt höre ich auf zum Arbeiten und jetzt mache ich eine Geschenkboutique. Na, ganz am Anfang, entschuldigen Sie, ist falsch, ganz am Anfang habe ich so Zubehör, Gardena und so eingekauft. Das war eine Katastrophe. Das ist natürlich überhaupt nicht gegangen. Das hat mir dann Gott sei Dank der Dreh im Bausch und Bogen abgekauft. Ja, und dann habe ich angefangen eben mit indischen Blusen und mit Dirndln und mit Back. Also so Steinzeug, die habe ich, meine alte Oma hat dann immer backen müssen, da sind die Mehlspeisen unten gestanden und das Zubehör und es war ja eine so schlechte Stelle da unten. Ich habe dann von der Wifi beim unten gehabt und der hat gesagt, auf dieser Stelle werden sie nie, nie im Leben ein Geschäft machen. Und die Leute, die vorbeigegangen sind, die haben gesagt, die ist ja verrückt. Wie kann die das machen? Die geht da hundertprozentig ein. Und dann haben wir ja von der ÖVP, da war so ein gedruckter A4-Zettel gekommen. Und da habe ich mir den ganzen Zettel gekauft und dann habe ich gesehen, wie es austragen wird. Und so habe ich eigentlich das Geschäft aufgebaut. Und ich bin auf die Messe gefahren, auf die erste Messe, ohne einen Tupf Geld und habe dort bestellt. Ich darf gar nicht dran denken. Ich habe überhaupt nicht mehr dran denken. Es war also, ja. Es ist aber alles gut gegangen.
Ich habe nie wieder vorher und auch nie wieder nachher so schöne Blumensträuße gesehen wie in Ihrem Geschäft. Haben Sie dieses Talent naturbedingt gehabt oder ist das langsam erst entstanden, dass Sie so spezielle Sträuße machen konnten?
Nein, es war naturbedingt und ich habe natürlich auch dann Kurse gemacht in Langenlois und habe einen gottvollen Lehrer gehabt, den Herrn Pribladal, also, und der hat das gespürt, dass ich ein Talent habe und der hat mir aus der ganzen Gruppe immer rausgeholt und hat mit mir eigens geübt. Und da muss ich noch eine witzige Anekdote erzählen. Ich habe das Blumengeschäft ja eher ganz kurz gehabt. Kommt eine Kundschaft rein, sagt, sie hätte gern einen Biedermeierstrauß. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ein Biedermeierstrauß sein könnte. Gut, ich habe angefangen, irgendwas zum Zusammenwurschteln. Und dann hat sie den angeschaut und gesagt, also so ein Biedermeierstrauß habe ich noch nicht gesehen, habe ich gesagt, wissen Sie, ich komme gerade von einem Seminar. Man bindet die Biedermeierstrauße jetzt ganz anders. Und ich habe halt dann, also Natur, also das Talent war da und ich habe dann natürlich die Technik und so in den Kursen gelernt.
Ja, das ist unfassbar gewesen. Und das ist ja nicht bei den Blumen geblieben, es sind immer irgendwelche Events auch dazu. Das ist eigentlich die erste Eventmanagerin Mauers gewesen, kann man sagen. Und wie ist Ihnen das eingefallen und was waren also die größten Events, die Sie noch in Erinnerung haben?
Na, angefangen habe ich ja nur ganz, ganz klein bei mir im Hof mit den Weihnachtsmärkten. Den haben wir jetzt erst beim Laden oben organisiert. Jetzt, also, das war so ein Chaos, ich glaube, da müssten wir eine eigene Sendung drüber machen. Und dann habe ich gesagt, ich mache es bei uns unten. Und dann, ich war immer schon sehr kulturinteressiert. Und ich bin dann ganz einfach, ich weiß nicht, im Radio Kulturhaus bin ich dann in die Garderobe gegangen zu den Kutrowatzen und habe gesagt, ich möchte in der Wotrobakirche ein Event machen, ob sie nicht kommen wollen. Oder den Gulda. Oder ich bin überall hingegangen und habe gesagt, ich bin von Mauer und wir haben einen Kulturverein und ich möchte was machen. Und es war gar nicht so leicht, dass wir oben in der Wotrobakirche überhaupt was machen dürfen. Da hat der Gemeinde, Pfarrgemeinde oder Kirchenrat ist da zusammentreten müssen, ob die Frau Sicker da überhaupt eine Veranstaltung in der Kirche machen darf. Das habe ich dann doch, glaube ich, 7 oder 8 Jahre gemacht. Und das Platzlfest, also das war eines der größten Dinge. Ja, wir waren mit Andy Lang, war in Ägypten auf einer Reise und dann habe ich alle rundherum kennengelernt und dann habe ich es eingeladen und ja, und dann ist es entstanden. Und ich habe immer so Glück gehabt, dass ich die Leute zünden konnte. Es gibt so einen lieben Spruch, der heißt, du musst brennen, wenn du andere zünden willst. Mhm. Und das ist bei mir immer, auch mit der Zeitung und so, das ist mir immer gelungen, dass ich so ein Power gehabt habe, dass ich immer alle Leute zünden habe können. Und die haben mir dann immer geholfen.
Und Sie waren auch nicht nur die erste Eventmanagerin, sondern Sie waren auch eine der ersten großartigen Netzwerkerinnen eigentlich, wo man noch gar nicht von Netzwerk so gesprochen hat, aber Sie haben auch sehr gute Kontakte gehabt, immer eigentlich zum Bezirk auch und zu den anderen Geschäftsleuten und dadurch konnten Sie eben so viel aufbauen in relativ kurzer Zeit und waren sehr gut gefestigt in der Basis, weil Sie sehr viel Unterstützung gehabt haben.
Ja, ich glaube, die Leute, glaube ich, haben gespürt, dass ich authentisch war. Das war nicht aufgesetzt und ich habe das wirklich machen wollen. Und dann war ich ja mit der Freundschaft mit dem Bezirksvorsteher dazu gekommen und dann die Geschäftsleute, das war halt eine ganz andere Generation zu heute, muss ich leider sagen. Es war mehr Zusammenhalt und es war so Handschlagsqualität. Da haben wir gesagt, machen wir das, gut, der macht das, der macht das, der macht das. Ich weiß ja, dieses erste große Fest am Maurer Hauptplatz, da haben wir das aufgeteilt gehabt mit der Sumi, die hat da beim Bilderrahmengeschäft, die Besitzerin, und mit Sahel, der hat dieses ganze Technische gemacht, und ich natürlich immer mit meinem Netzwerk und mit den Künstlern. Und da haben wir uns so alle 14 Tage getroffen und haben gesagt, der und der und der hat das erledigt und das muss wieder erledigt werden. Und zum Schluss war das ein großes, super, großartiges Fest.
Gut, man muss auch zur Entschuldigung der heutigen Geschäftsleute sagen, dass damals ja wirklich einige Geschäftsleute in der Gesselgasse waren, die miteinander, glaube ich, fast in der Volksschule oder in die Schule gegangen sind und sich jahrzehntelang gekannt haben. Und da war nicht ein anderer Kontakt
da als jetzt. Ja, ich war natürlich schon ein bisschen Quereinsteiger, das stimmt, weil ich bin im vierten Bezirk aufgewachsen und habe dann im zehnten Bezirk gewohnt und bin relativ spät nach Mauer gezogen, weil meine Oma so krank war. Und dann haben wir uns den Dachboden aus. Den Dachboden, was muss ich mir vorstellen? Wir haben den Dachboden, haben die Wand gestrichen, haben ein Bett reingestellt, haben eine Tür aufgebrochen und haben am Dachboden geschlafen. Und nach der ersten Nacht habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr nach Hause, ich bleibe in Mauer. Und dann ist das mein Geschäft hat dann angefangen. Und ja, der Papa wollte das Geschäft noch vermieten. Und der Mieter ist dann nie eingezogen. Und dann habe ich gesagt, der Papa gesagt, willst nicht du das Geschäft nehmen? Sehr gerne, der Stell, kann man goldene Eier in die Auslagen legen, der kommt niemand. Und dann hat mein Ex-Mann, so war eigentlich der Beginn, der hat zu viel Pelargonien einkauft für, also zum Auspflanzen. Und ich habe so einen ganz einen kleinen Zettel hingehängt, Sommerblumen zu verkaufen, ab 17 Uhr, weil hab ich noch gearbeitet. Und ich habe die Tür aufgemacht und diese Sommerblumen waren in einer Minute weg. Und man denkt, na Gott, so schlecht kann das Geschäft ja doch nicht sein. Und das eh gar nicht sein. Und dann am nächsten Tag haben wir ein bisschen mehr einkauft und wieder ab 17 Uhr Tür aufgemacht, weg. Dann ist er schon gekommen mit dem Lastwagen. Und dann haben wir den Lastwagen innerhalb von Minuten verkauft gehabt. Und da habe ich, und ich glaube, ich habe ein recht gutes Gespür, wann die Dinge reif sind und wann sie richtig sind. Und dann haben wir eine Erden hingegeben und dann haben wir so ein notdürftiges Glashaus gebaut. Und das war eigentlich der Beginn des Geschäftes.
Das ist ja dann ein beliebter Treffpunkt gewesen, wo die Leute wirklich extra hergefahren sind, nicht um sich schöne Dinge zu kaufen. Das hat ja nicht nur, unter Anführungszeichen, nur Blumen gegeben, sondern sie haben auch immer wieder andere Produkte auch verkauft.
Ja, ich habe natürlich das Wirtshausgehen habe ich auch noch ein bisschen drin. Und dann habe ich natürlich die Weinbauern überredet, dass sie also dann einen Wein herstellen. Und dann habe ich ein bisschen so Lebensmittel gehabt. Und dann habe ich ganz, ganz tolle Apfelsäfte gehabt. Und wenn sehr viel los war, und es sind 10 Leute im Geschäft gewesen, und ich bin immer nachgekommen. Dann habe ich irgendeinen einen Stoppelzieher in die Hand gegeben, habe gesagt, bitte machen Sie die Flaschen auf. Da sind Kostglaseln, kostet sich durch beim Apfelsaft. Ich habe dann nicht nur die Blumen verkauft, sondern auch den Apfelsaft. Und einen Kaffee habe ich ausgeschenkt und das war eher so ein Treffpunkt. Das ist, ich die Familiengeschichten kennt über, weiß nicht wie viele Generationen, die Kinder, die noch in der Planung gekannt habe, sind dann nach dem Studium, nach dem Auslandsstudium zu mir gekommen. Ah, Versicherer, das ist der erste Weg, wo wir hinkommen. Also, glaube ich, habe ich es nicht so falsch gemacht.
Waren ja ihrer Zeit auch sehr voraus, weil gerade das mit diesem, dass man andere Produkte anbietet, machen die jetzt mit dem Wir23-Verein, mit dem Genussregalen, wo sie eben auch von anderen anbieten. Also sind in vielen Dingen, waren sie eigentlich wirklich sehr innovativ, dass sie Sachen gemacht haben, die jetzt Jahrzehnte später wieder neu entdeckt werden.
Ja, ich bin immer, also ein bisschen visionär, glaube ich, war ich schon immer. Und ich habe mir auch nichts gepfiffen, ob es geht oder nicht geht. Ich war so davon überzeugt. Und alles, was mir selber taugt hat, habe ich ja verkaufen können. Ich bin ja überall hingefahren, habe mir alle Produktionsstätten angeschaut und habe diese Geschichte mitgebracht. Und wenn du eine Geschichte erzählen kannst, dann verkaufst du das Produkt anders, weil die Leute was mitnehmen. Und ich glaube, das machen heute viel zu wenig. Ich war in der Steiermark, und dann habe ich diesen Essig von Pecoraro gehabt, der hat gesagt, ich verkaufe mir erst der Wein und Co., weil ich diese Geschichte erzählt habe, wie der Essig entsteht und wie man den lagern muss. Und Und dann habe ich immer verkrusten lassen und dann hat man die einzelnen, wir hatten ja diesen Apfelessig und diesen Balsamico und den 15-Jährigen, wo aus 1000 Liter Maische nur 10 Liter Essig rauskommen und dass der in 8 verschiedenen Fässern gelagert wird. Und wenn die Leute mal so eine Geschichte dahinter haben, dann kaufen sie es. Oder sie haben mehr Spaß zum Mitnehmen oder ich weiß auch nicht, was sich da abspielt. Mhm. Auch mit den Blumen, ich habe alle Gärtner kennt, bin ich jeden Tag um 3:30 aufgestanden, ich darf gar nicht daran denken, 3:30 aufgestanden, bin in die Blumenhalle gefahren und solange die heimischen Gärtner verkauft haben, habe ich alles bei den heimischen Gärtnern gekauft. Und da habe ich aber jede Gärtnerei und jeden Gärtner gekannt und ich glaube, das war Teil meines Erfolges.
Was Sie sagen, also weil das ging da ja auf den ersten Blick alles so schön und nett, aber das mit 3:30 aufstehen, also da haben sie sich jetzt selber gegruselt, noch einmal kurz. Und das haben sie ja wirklich viele, viele Jahre lang gemacht. Und wie der Arbeitstag genauso, wenn sie 3:30 aufstehen eingekauft haben, haben sie sich dann irgendwann niedergelegt im Laufe des Tages? Oder wie war das?
Naja, ich habe mir noch, muss ich gestehen, ich habe mich dann nach der Halle, habe ich eine Heizung gehabt im Auto und wenn dann meine Mitarbeiter gekommen sind, haben sie das ausgeräumt und ich habe mich dann noch eine Stunde niedergelegt und habe gefrühstückt und bin heute erst um 8:30 und so ins Geschäft runtergekommen.
Und dann waren sie aber bis um 18 Uhr oder so im Geschäft?
Ja, halt auch nicht immer. Ich habe das Glück, dass ich ja im selben Haus wohne. Und wenn wirklich wenig los war, bin ich raufgegangen und habe halt irgendwas Entspannendes gemacht oder habe irgendeine Musik gehört. Und dann habe ich manchmal, wenn ich Samstag, wir Samstagnachmittag offen gehabt am Sonntag. Und dann habe ich halt, wenn es ganz wenig war, wie ein Zettel hingehängt mit einem Pfeil, bitte um die Ecke läuten. Dann geläutet und bin runtergekommen. Also das war eher unkompliziert.
Aber Sie haben 7 Tage in der Woche offen gehabt?
Ja. Irgendwann zum Schluss habe ich dann gesagt, das mag ich nicht, es sind so viele Leute in meinem Alter gestorben. Und da habe ich dann gesagt, ich reduziere. Ich habe dann nur mehr 3 Tage offen gehabt und das war auch dann völlig richtig.
Wann sind Sie dann in Pension gegangen, haben Sie aufgehört?
Naja, das hat sich auch alles so wahnsinnig toll ergeben, weil mein Neffe wollte dann im Haus ausbauen. Und dann habe ich das Geschäft unten, mein Schwager hat gesagt, er übernimmt das dann unten. Und die Brigitte, meine Nachfolgerin, die hat dann auch gesagt, ihre Tochter kommt jetzt in die Schule und jetzt wäre es soweit und ob ich nicht wollte. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt, diese Chance vorbeigehen lasse, ist es weg, das kommt nie wieder. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache sie herauf. Ich habe es auch nie bereut und das geht mir irrsinnig gut. Aber ich finde, man muss die Zeit, wenn sie reif ist, muss man die spüren und man muss dann auch handeln. Weil wenn man zu lang wartet, dann ist es vorbei, die Chance dann.
Und wann war das?
Na, warten Sie, ich bin jetzt 69, das war mit Sarah 60.
Vor 7 Jahren, ja. Ist also schon eine Zeit her, also 7 Jahre sind Sie schon in Pension. Da kann man schon, hat man schon einen Überblick und kann schon sagen, es läuft gut.
Na super, es läuft gut. Tiefen entspannt und das ist mir, glaube ich, noch nie so gut gegangen. Und es gibt nichts, über das ich irgendwie jammern könnte. Ich wohne schön, ich habe nette Freunde, es interessieren mich so viele Sachen. Ich bin dauernd irgendwie unterwegs bei witzigen Kulturveranstaltungen und es geht mir ganz einfach gut.
Und es geht Ihnen überhaupt nicht ab, der Kontakt zu den vielen Leuten und die Events, die Sie organisiert haben.
Das geht mir schon ab. Und wenn ich durch Mauer durchgekommen bin, also sage und schreibe, glaube ich, nach 3 Stunden dann zurück. Weil redet mich dann jeder an. Und wir haben natürlich irrsinnig tolle Kunden gehabt und ganz, ganz nette Kunden. Und jeder sagt, sie gehen mir nur so irgendwie ab, sage ich, ja, aber irgendwann ist es aus. Und wenn ich in der Blumenhalle noch ab und zu bin, denke ich mir, ein winziges Geschäft hätte ich schon noch gern so Samstag, Sonntag, aber ich habe nichts mehr zum Kühlen und Kaut und überhaupt nichts mehr.
Ja, und irgendwo mitarbeiten, das behagt Ihnen auch
nicht. Das habe ich eine Zeit probiert. Ich meine, wir haben es ja beim Übergang gemacht dann von Sikor auf Unverblümt. Das ist sehr gut gegangen. Dass ich halt die Kunden dass die so leicht hinübergleiten. Und dann habe ich im 12. Bezirk in einem Blumengeschäft gearbeitet. Aber ich bin kein Teamplayer. Mhm. Ich bin bin eindeutiger Alpha-Tier geworden.
Ja, das hat sich ja gezeigt am Erfolg, dass das offensichtlich gut war, nicht?
Also ja, ich kann nicht im Team arbeiten. Ich muss immer, ich bin ein ziemlicher schon ein Kontrollfreak und ich habe eine große Gabe, dass ich immer bei meinen Mitarbeitern erkannt habe, wo ihre Stärken sind. Und dementsprechend habe ich es eingesetzt. Es war eine Win-Win-Situation. Mhm. Also die Mitarbeiter haben die Bestätigung gehabt und auch von den Kunden. Und ich hab gewusst, sie machen das sehr gut. Ja, bin auch damit recht gut gefahren.
Das ist bekannt, genau. Was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich Ihr größter beruflicher Erfolg gewesen?
Also ich denke, es war, dass ich die Chance bekommen habe, 6 Jahre bei den Salzburger Festspielen zu dekorieren. Ich hatte keinerlei Verbindungen, ich habe überhaupt niemanden gekannt. Es war so, eine Kunde hat mir mal gesehen, hat mich eingeladen und ich wurde dann dort angesprochen, ob ich nicht auch bei den Salzburger Festspielen was machen will. Und ohne Beziehungen und 6 Jahre Salzburger Festspiele zu dekorieren, also das ist wirklich, das bin ich wirklich irrsinnig stolz.
Und haben Sie da Freikarten gekriegt oder so irgendwas?
Ja.
Oder?
Ah, ja.
Auch so, weil kriegt das ja, so
ich muss sagen, gell? Es war der Herr Direktor Klin, war damals von der Unica, für die Unica dekoriert. Der hat das wirklich geschätzt. Der hat mich auch nach Dekorationen angerufen und hat gesagt, das war toll und das war super. Und dann haben wir immer, wenn es uns besonders gut gefallen hat, habe ich Premierenkarten noch bekommen. Und ich habe diese legendäre Aufführung von der Traviata gesehen mit dem Villason und mit der Trepko. Und dann haben wir immer gekriegt für alle Generalproben. Also ich durfte zu allen Generalproben
toll,
rein.
Ja.
Und das war natürlich erstens einmal dieses Salzburg und die Dekorationen und es war so ein Gesamtkunstwerk und auf das bin ich wirklich sehr, sehr, sehr stolz.
Und das sind doch schöne Erinnerungen, die man da mitnimmt. Zum Abschluss noch unseren Fragebogen. Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Schon Klassik. Also ich gehe jetzt nicht mehr so viel, aber ich war da früher meistens 2-mal in der Woche im Musikverein und das beruhigt mich irgendwie so und ich kann dann auch wegfliegen. Ich kann es nicht anders beschreiben, wenn die Klassik von einem tollen Orchester gespielt ist, dann kann ich mich drauflegen und ich habe so das Gefühl, kann mit dieser Musik kann ich wegfliegen. Mhm. Ich kann es nicht anders erklären, aber das ist, ich kann keine Note lesen, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich spüre diese Musik so stark.
Das ist schön. Und Lieblingsfilm?
Also schauen wir relativ viele Dokumentationen an und ja, fast nur Naturfilme oder die französischen, diese ein bisschen skurrilen französischen Filme.
Und ein Buch, das Sie empfehlen würden?
Ja, Viktor Frankl ist nach wie vor einer, und das ist auch der, mit dem würde ich gerne meinen Tag, wenn es noch gehen würde, würde ich mit dem ganz gerne einen Tag verbringen.
Und die Lieblingsspeise, gibt es da was?
Habe ich immer gesagt, ich bin ein Breitband-Gourmet. Es gibt gar nicht so eine richtige Lieblingsspeise. Ich koche wahnsinnig gern. Das habe ich von meiner Oma und von meiner Mutter. Und ich experimentiere halt relativ viel herum, mache auch sehr viele Kochkurse. Es gibt aber nichts, wo ich jetzt sage, ich bin schon eher 80-90% gemüselastig. Fleisch gelingt mir nicht, das schmeckt dann immer wie eine Schuhsohle. Kennt ihr Tischleine-Kooperation, mit den Schuster.
Yeah.
Aber sonst gibt es nichts, was ich nicht mag, sind halt so Schnecken und das ist nicht meins. Aber sonst habe ich keine Lieblingsspeise.
Mit den vielen Blumen, die Sie gehabt haben, gibt es da trotzdem eine Lieblingsfarbe, die Sie haben? Oder?
Naja, diese indischen Farben liebe ich so. Diese satten indischen Farben, dieses satte Orange und dieses satte Pink und nur Pastellfarben mag ich gar nicht. Also das ist gar nicht meins.
Und gibt es ein Lieblingslokal, das Sie empfehlen könnten?
Na, da kann ich nur meine Terrasse empfehlen. wo ich schon sehr viele Feste und sehr viele Einladungen gemacht habe. Es schmeckt fast nirgends mehr das Essen, na, so richtig.
Der Fertiggerichte nicht mehr.
Also muss ich ehrlich sagen, es ist natürlich auch finanziell, weil es war natürlich schon ein ziemlicher Rückschritt vom Geschäft zur Pension. Gut, ich kann mich nicht beklagen, es geht sich alles super aus, aber so große Sachen wie so oft essen gehen und das schaue ich, dass ich eher am Markt gehe und einkaufe und am Brunnenmarkt fahre. Und ich bin ja Marktgeherin, also ich liebe das.
Mhm. Wenn Sie auf Urlaub fahren, gibt es da ein Urlaubsziel ein besonderes?
Na, ich fahre vielleicht jetzt nach Kreta. Muss aber schauen, ich habe heute nachgelesen, war bis vorgestern ein ziemliches Sperrgebiet von Corona. Also mir gefällt es überall, wo es eine tolle Natur gibt. Mhm. Also das ist.
Und schon die Wärme lieber, also was schön warm
ist. Obwohl in letzter Zeit vertrage ich es nicht mehr so gut. Ja. Aber es zieht mich trotzdem eher nach Griechenland. Ich bin so, ich so das Gefühl, dort, weiß nicht, da komme ich zu Hause nach Griechenland.
Ja, und wenn man den Satz ergänzt, ich bin?
Das ist nicht chaotisch, unstrukturiert, kreativ. So.
Was einen erfolgreichen Menschen halt so ausmacht. Und ein Lebensmotto, haben Sie da etwas?
Also ich umgebe mich nicht mit negativen Leuten aus. Das habe ich mir komplett abgestellt. Ich mag es nicht. Die ziehen mich runter und ich habe so das Gefühl, dass meine Energie schlechter wird. Und ich bin seit, ich habe so einen schweren Verkehrsunfall gehabt mit 38 Brüchen und ich bin so vorbeigeschrammt an der Querschnittslähmung, dass ich eigentlich jeden Tag sage, ich kann die Füße bewegen, die Hände bewegen, ich sehe gut und ich bin jeden Tag froh, dass ich meinen Körper so spüre. Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Mhm.
In 20 Jahren haben Sie eine Vorstellung, was da sein wird?
Das darf ich jetzt nicht laut sagen. In 20 Jahren sehe ich mich eh schon am Maurerfriedhof. Man muss die Dinge ganz einfach realistisch sehen. Ich habe auch, warte mal, wo war ich denn? Der hat dann auch gefragt, irgendwo bei einem Geschäft oder was. Oder irgendwo, und der hat auch gesagt, wo sehen Sie sich in 20 Jahren? Sage ich, also am ehesten am Friedhof.
Aber die Zeit bis dahin werden Sie wahrscheinlich noch sehr schön genießen.
Die genieße ich jeden Tag und die genieße ich wirklich voll. Und
das merkt man ganz genau. Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Gut, gerne.